Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, nämlich der 75 von Starke Frauen, wie immer von und mit Kim Seidler
und Katrin Jakob.
Ich wollte jetzt gerade wieder ein wundervoll davor schieben, aber das habe ich schon so oft gesagt, weil du bist einfach wundervoll, Kim. Frohe Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten, meine Liebe.
Ja.
Wir haben uns ja vorher darauf verständigt, dass wir am Ende der Folge für euch singen.
Ah.
Genau, heute soll es um das Thema Frauenquote gehen, weil sie ja nun jetzt verabschiedet wurde, hoffentlich. Also zumindest hat sich der Arbeitskreis darauf verständigt. Das wurde relativ lange ja von der CDU geblockt, bis dann Herr Söder plötzlich sagte, er ist ein absoluter Fan von der Frauenquote und schwuppdiwupp, einen Tag später hat der Arbeitskreis dann gesagt, jawohl, die Frauenquote kommt für die Vorstände. Nicht zu verwechseln mit den Aufsichtsräten. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte wurde ja bereits im Bundestag März 2015 beschlossen, dass es 30% Frauenanteil in den Aufsichtsräten geben soll. Zum 1. Januar 2016 ist das Gesetz zur Frauenquote in den Aufsichtsräten in Kraft getreten und inzwischen ist der Anteil von, ich glaube, damals war es noch 21,9% und es ist inzwischen auf 32% gestiegen, also die 30% wurden erreicht.
Halleluja, sage ich da nur, weihnachtsgerecht. Jetzt die Frage, und das war jetzt nicht nur auf Empfehlung, weil manchmal heißt es ja, ne, es wird gebeten darum, es wird angeraten, das ist sozusagen auf freiwilliger Basis, aber im Falle der Aufsichtsräte war wirklich die Quotierung verpflichtend, richtig?
Richtig. Für 105 deutsche Firmen. Man darf auch nicht verwechseln, dass es ja immer börsennotierte Unternehmen sind und alle weiteren privatwirtschaftlichen Unternehmen sind dazu verpflichtet, sich ein eigenes Ziel zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und oberes Management-Ebene zu setzen. Das ist letzten Endes, wir gucken uns historisch auch nochmal die Gesetzestexte in leichter Sprache an und schauen uns einmal an, wo wir eigentlich insgesamt herkommen in der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.
Mhm.
Genau. Und das ist sozusagen, es wurde bis jetzt oder bis dato, bis zu 2015 immer an die Vernunft appelliert. Es ist aber nichts passiert.
Das hat ja wahnsinnig weit, genau, das hat uns wahnsinnig weit gebracht. Hat sich eigentlich bei dir, bevor wir gleich loslegen mit Zahlen, Daten, Fakten, und ich werde mit Sicherheit auch noch wahnsinnig viel lernen gleich, da bin ich mir ziemlich sicher, hat sich bei dir in den letzten Jahren die Meinung zur Quotierung geändert? Hast du am Anfang auch erstmal gedacht, ach wieso denn? Ich will doch mit meinem Können punkten, und hat sich das geändert?
Also
ich
sehr.
Kann jetzt nur
also,
sagen, für
erzähl.
Mich. Nee, genau, bei mir war es nämlich so, dass ich dachte, ach wirklich jetzt? Dann hat man dieses Quotenfrau, alleine dieser Begriff.
Dieses Stigma.
Oder dieses, ne,
das ist ja ein richtiges Stigma.
Dieses Stigma,
man will
genau.
durch Können und
genau.
Leistung glänzen und deswegen befördert werden. Es gibt aber den Begriff gläserne Decke nicht umsonst. Und die Erfahrung habe ich 2012, 2013 da war ich Headhunterin, kurzweilig einmal, und durfte aber direkt schon, das war Executive Search, also das heißt erste und zweite Führungsebene, durfte auch Geschäftsführer und Vorstände besetzen und Kandidaten vorschlagen.
Mhm.
Und ob du es glaubst oder nicht, ich wurde so ernüchtert, weil ich immer auf der Suche natürlich nach Frauen war, Gleichberechtigungsthema, irgendwie war das schon, bin ich damit aufgewachsen. Und jedes Mal hieß es nein. Frau Seidler, was haben Sie nicht verstanden? Keine Frau, diese Frau, diese Person soll in den Vorstand. Da haben Frauen nichts zu suchen. Und das ist etwas, ich glaube, dass man sagt ja auch, das ist eine sehr homogene Masse, die da oben sitzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich auch nochmal das Ost, ja, wenn man sich auch nochmal das Ost-West-Gefälle, du merkst, es ist mein Herzthema, ne? Herzblutthema. Deswegen ist es für mich eine Weihnachtsfolge wert, weil für mich ist es das schönste Geschenk, dass diese Frauenquote kommt. Und ich würde so gerne einfach euch erklären, warum das ein Geschenk ist und auch warum es eine Weihnachtsfolge wert ist. Und ja, genau, deshalb auch diese wunderbare Episode.
Definitiv.
Es gibt tolle Studien.
Ja. Ich wollte nur kurz abschließend zu meinem Gefühl, erst diese Entrüstung, um Gottes Willen, warum braucht es denn das? Ne? Wir müssen doch irgendwie uns selber mal, wir müssen nur hart genug kämpfen und es auch wirklich wollen, dann schaffen wir es nach oben. Und im Laufe der Jahre bin ich einfach so ernüchtert worden, ne? Nicht, dass ich selber in den Vorstand hätte wollen oder auch die Chance gehabt hätte, in meiner beruflichen Karriere das anzustreben, aber ich habe von so vielen unterschiedlichen Frauen, die so eher karrieristisch unterwegs waren, das gehört, was sie sich anhören mussten auf dem Weg nach oben, ne? Die Sprache, die Sprüche, all das, da bin ich jetzt voll auf deiner Spur und freue mich gleichermaßen mit dir und bin Feuer und Flamme für das, was jetzt kommt.
Es gibt ganz tolle Studien, und zwar gibt es FIDA, das ist Frauen in die Aufsichtsräte abgekürzt, die sich ganz viel die Women on Board Index angucken, Frauenanteil im Aufsichtsrat. Und weil das ist ja auch die Vorgeschichte jetzt letzten Endes für die Frauenquote für die Vorstände. Ich selbst bin ja Vorstandsmitglied bei Women in Film and Television Germany. Das heißt, wir gucken uns viel auch Frauen in den Medien an. Da möchte ich euch total gerne, die kennst du auch schon, die Malisa Stiftung. Das ist die Ma steht für Maria und Lisa ist die Tochter von Maria Furtwängler. Die beiden haben eine Stiftung gegründet und arbeiten ganz eng verzahnt mit der Universität Rostock zusammen und zeigen mit ihren Studien ziemlich stark die Diskrepanz in der Gleichberechtigung auf. Einmal vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera und auch insgesamt. Sie haben jetzt zum Beispiel, das hattest du mir auch gerade noch vorher erzählt, einmal die Berichterstattungen angeguckt und ihre Schlagzeile ist: Frauen sind die wahren Heldinnen in der Krise.
Zu Corona-Zeiten, ne? Also gerade was so Ärztinnen und Ärzte kommen zu Wort, wie groß ist da der Frauen- und Männeranteil, ne? Bei nahezu 50-50 Verteilung.
Wäre es paritätisch, ist es ja nicht, es ist ja 67% Männer erzählen, wie die Lage der Nation ist und 33% Frauen. Und wir hatten uns vorher ja auch noch die Geschichte angeguckt mit Drosten und seiner Mitstreiterin. Ja.
Also erstmal in der Online-Berichterstattung wurden Frauen nur zu rund 7% als Expertinnen erwähnt. Und wir haben gerade im Vorwege uns noch mal so richtig schön echauffiert über einen Artikel vom Spiegel Online.
Die Frau heißt Sandra Kiesek, Partner in Crime, was den Corona-Podcast von Christian Drosten, der ihn gestartet hat, angeht. Die wechseln sich ja ab.
Und Sandra Kiesek führt mit dem Spiegel ein Interview und die erste Frage, die sie dort zu hören bekommt: Frau Professor Kiesek, seit September sind Sie alle 2 Wochen im Wechsel mit Christian Drosten im NDR Corona-Podcast Coronavirus-Update zu hören. Ist Ihnen klar, dass Sie die Quotenfrau sind? Und sie versucht, Haltung zu bewahren und antwortet lachend: schwierige Frage. Ich glaube schon, dass der NDR gerne eine Frau haben wollte, aber nüchtern betrachtet halte ich genau die gleiche Stellung inne wie Herr Drosten. Ich leite ein virologisches Institut an einer großen Universität. Ich muss mich nicht verstecken. Und da ist dann die Frankfurter Rundschau auch nochmal in persona Katja Thorwarth dem Ganzen draufgesprungen und hat sich derartig auch in einem Kommentar über diese erste Frage aufgeregt. Also es ist wirklich interessant. Was soll das? Was soll diese Scheiße? Sorry, da muss ich mich jetzt auch gerade nochmal aufregen. Es geht nicht darum, dass man eine Frau ist, sondern man ist einfach Expertin. Bums. So. Und das haben die Leute vom Spiegel da in der Form. Ich entschuldige mich jetzt für alle wirklich guten Journalistinnen und Journalisten, die für den Spiegel arbeiten, aber das hier war wohl nix.
Ja, finde es auch ganz herrlich, durch diese Quotenregelung jetzt für den Vorstand gibt es einige Männer, sagen, die dann gesagt haben, ich bin übrigens ein Quotenmann, denn Frauen haben mir den Weg frei gemacht, indem sie dann Mutter wurden oder in Teilzeit gegangen sind. Ehegattensplitting ist ja auch noch ein riesengroßes Problem in unserer Wirtschaft, solange das existiert und ein Minijob, also wenn ich halt von Teilzeit meine Stunden hochschraube, verdiene ich dann im Jahr irgendwie von im Vergleich zu einem Minijob 1000 Euro mehr. Mhm. Das motiviert ja mal gar nicht. Mhm. Und auch wenn man Vaterschaftsurlaub verlängert, wenn man das gesetzlich gleich verankert, dann hat man eine bessere Chance von Gleichberechtigung. Mhm. Julia Jäkel ist auch eine ganz fantastische Frau vom Gruner und Jahr, die auch sagt, plötzlich zeigt die Krise in Deutschland im Vergleich zum im internationalen Vergleich, dass wir plötzlich wieder alles auf Männer setzen und dass die Frauen verschwinden. Männer können schaffen es plötzlich, unfassbar viele wissenschaftliche Artikel zu schreiben und die Frauen verschwinden.
Abdeckung von Kinderbetreuung. Mhm. Wo hat man denn wirklich auch, es gibt einige Städte, da ist es katastrophal, da kannst du dich schon in die Kita anmelden, wenn du gerade das Ei befruchtet hast, wenn es denn so weit kommt, weil du einfach dann Angst haben musst, dass du die Kinder nicht betreut bekommst.
Aber da arbeitet Franziska Giffey ja ganz stark dran und ist sich dessen halt auch bewusst, was ich auch großartig finde. Also die macht wirklich, setzt sich auch sehr stark für Parität ein. Parität, Gleichberechtigung, Gleiches. Ich wollte ganz kurz mal sagen, das durchschnittliche Geschäftsführungsmitglied in den 100 größten Familienunternehmen ist, laut einer Albright-Studie, es gibt eine ganz fantastische Albright-Stiftung, und da kann ich Albright-Stiftung.de, da findet ihr diverse Berichte, unter anderem Entwicklungsstand, deutsche Konzerne entdecken erst jetzt Frauen für die Führung, gerade, letztes Jahr, 23. September 2019 erschienen, dann jetzt im Juni 2020 die deutschen Familienunternehmen, Doppelpunkt traditionsreich und frauenarm, dazu zählen ja Aldi, Bertelsmann, Bosch, Burda, Otto, Oetker, Haniel, Axel Springer, sind die größten deutschen Familienunternehmen, sind aber auch noch sehr stark tradiert. Und am 1. März 2020 sind weniger als 7% der Mitglieder in den Geschäftsführungen Frauen. Und gibt unterschiedliche Thesen. Einmal natürlich auch, dass der Boys Club ist über Jahrtausende gewachsen. Der Boys Club ist halt das Männernetzwerk. Ich befördere auch gerne einen jungen Mann, der ähnlich aussieht wie ich, der ähnlich den Habitus hat wie ich, weil er mir am nahesten steht und man sich halt sofort verbunden fühlt. Ja. Wie werden Frauen repräsentiert? Das ist auch etwas, was ich meiner Geschäftsführung gerade erst so ein bisschen unter die Nase gerieben habe, dass ich gesagt habe, wie ist in der Leadership-Runde die Repräsentanz von Frauen und wie ist der Anteil von Frauen und Männern bei den Mitarbeitern.
Ja.
Es ist anscheinend ein sehr, sehr neues Thema irgendwie.
Der Medienzirkus ist doch erstaunlich männlich, leider.
Genau. Ich wollte einmal ganz kurz sagen, wo wir gerade stehen. Das durchschnittliche Geschäftsführungsmitglied in den 100 größten Familienunternehmen ist 93% männlich, 90% deutsch, 1965 geboren, 76% Ausbildung in Westdeutschland, 23% Ausbildung im Ausland, 45% Wirtschaftswissenschaftler, 36% Ingenieur. Zum Vergleich, das durchschnittliche Vorstandsmitglied in den 160 Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX. Man kann sich das DAX, MDAX, SDAX ist so eine Staffelung. DAX sind halt die größten börsennotierten Unternehmen. MDAX ist sozusagen die zweite Liga. Also DAX ist halt Blue Chip und SDAX dann halt die drittgrößten sozusagen. Und hier haben wir dann zum Vergleich, jetzt habe ich gerade gesagt, 93% männlich. Hier bei den 160 Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX. 90% männlich, 75% deutsch, bei den Familienunternehmen sind es 90%, 1966 geboren, 1965 war es vorher, also ist es bei den Familienunternehmen. Ausbildung in Westdeutschland sind die Hälfte, dann 34% Ausbildung im Ausland, Wirtschaftswissenschaften ist auch ähnlich, 50% und Ingenieur 26%. Die Frauenquote ist relevant, weil wir haben halt 52% Frauenanteil in Deutschland, sind aber insgesamt in den Führungsetagen, natürlich jetzt mit der Bundeskanzlerin, es gibt die Speerspitzen haben wir, die auch eine Ursula von der Leyen setzt sich wahnsinnig dafür ein, dass sie sagt, ihr müsst mir einen Mann und eine Frau vorschlagen. Auch total spannend, dass sie sich sehr stark darum kümmert.
Also die macht ja wenigstens mal den Mund auf für die Frauen. Ich habe das bei Angela Merkel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast dich mit der Frau wahrscheinlich noch ein bisschen mehr beschäftigt, nicht den Eindruck, dass sie so als Speerspitze der Frauenbewegung so nach oben geht. Sie ist ostdeutsche Frau.
Ich Danke dir für diese wunderbare Überleitung, denn ich möchte jetzt ganz gerne mit einem Zitat von Dr. Angela Merkel
jetzt um die Ecke kommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen. Doch.
Und zwar kam das Zitat zum 100-jährigen Frauenwahlrecht 2019 und lautet wie folgt. Die Einführung des Wahlrechts für Frauen war ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Jahrzehntelang haben mutige Frauen dafür gekämpft, bis es im Jahre 1918 durchgesetzt wurde. Viele weitere wichtige Schritte zur Gleichberechtigung folgten. Trotz aller Anstrengungen, noch sind wir nicht am Ziel. Lassen Sie uns gemeinsam Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft, Vorgesetzte und Kollegen, Frauen und Männer nachdrücklich daran arbeiten, dass Frauen und Männer in allen Bereichen die gleichen Chancen erhalten und diese auch tatsächlich nutzen können.
Das sind gute Worte. Ja. Natürlich ist das im Rahmen einer Feierlichkeit für die Frauen oder für das Frauenwahlrecht gefallen. Darüber hinaus
darfst aber nicht vergessen,
ist mir wenig dass bekannt.
Jetzt tatsächlich ein Jahr später die Frauenquote gekommen ist, die nun wirklich schon fast seit nahezu einem Jahr vorliegt von der SPD. Und vehement geblockt wurde.
Mit Hilfe von Herrn Söder, der dann auch noch irgendwie sagte, ach komm, lass doch die Frauen
öffentlich,
auch mal
bewerben. Öffentlich, also, ja. Ne? Vorher hat die CDU das komplett geblockt. Umso mehr freut es mich natürlich, dass diese Quote jetzt nun kommt. Und wir haben auch Support von unterschiedlichen Regionen. Zum Beispiel auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW abgekürzt, Marcel Fritsche, meinte, Zitat, auch die Unternehmen werden letztlich davon profitieren, denn viele Studien zeigen, dass diverse Vorstände erfolgreicher sein können, vor allem um die wichtige Transformation der deutschen Wirtschaft voranzubringen. Und diese Frauenquote ist neben denen der in den Aufsichtsräten, ne, Pflichtanteil 30%, ein wichtiges Signal für die Wirtschaft. Da große Unternehmen nun gezwungen werden, sich endlich mit Chancengleichheit und Gleichstellung zu befassen, wenngleich dieser ein Kompromiss ist, ja, weil rein theoretisch paritätisch wäre 50-50, aber es ist ein wichtiges Signal für die Wirtschaft. So, kommen wir, und wenn man jetzt halt auch nochmal einmal diese Bias-Betrachtung, die ich schon angesprochen hatte, der Boys Club und dann aber auch die Sozialisierung der beiden Geschlechter. Ne? Es gibt ja eine riesengroße IBM-Studie von Gerd Hofstede, der verschiedene Dimensionen betrachtet hat, unter anderem auch die Kulturdimension Maskulinität versus Femininität in Deutschland und gesagt hat, naja, Deutschland ist halt stark maskulin geprägt aufgrund dessen, dass es eine patriarchalische Gesellschaftsstruktur gewesen ist. Und ich muss hier auch noch mal ganz kurz einwerfen, wir hatten letztens Jahr auch Antoine Brown Blackwell vorgestellt, die Charles Darwins Theorie über die Unterlegenheit der Frau widerlegt hat. Aber wer hat die Geschichte geschrieben? Ob es Religion war, Geschichtsbücher oder sonst wo, es waren halt immer die Männer.
Die Patriarchat ist natürlich nicht nur eine deutsche Erfindung, sondern in Europa sieht man aber, ne, die nordischen Länder sind sehr, sehr gleichberechtigt. Also gerade die skandinavischen Länder, die machen es ja vor, ne, wie Frauen und Männer gemeinsam die Wirtschaft vorantreiben, ein Land regieren, beziehungsweise auch Kinder erziehen.
Unternehmen und im Ausland, weil du es gerade auch diesen Vergleich gemacht hast, in den USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich und Polen zum Beispiel, werden vielfältigere Führungsteams aufgebaut, weil sie komplexere Herausforderungen besser gewachsen sind. Ist ja auch logisch, weil ich kann halt nur für meinen Bias sprechen. Der Nächste hat ganz andere Erfahrungen und viele andere Expertenwissen. Und je komplex...
Kannst du noch mal sagen, was Bias ist? Entschuldigung, wenn ich da einen...
Ach so, natürlich. Unconscious Bias ist im Endeffekt etwas, was ich unbewusst mache. Das heißt, mein Bias ist, ich suche mir meistens Leute, die ähnlich ticken wie ich. Wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, gut, meiner ist jetzt irgendwie divers, aber es gibt ja häufig Leute, also wir hatten im Studium hatten wir Wirtschaftspsychologie gehabt und dann meinte er, wer von euch, die jetzt studieren, hat einen Handwerker im Freundeskreis? Ich war die Einzige.
Echt, ja?
Von insgesamt, wir waren aber auch nur, ich glaube, 23 oder 25 Studenten. Ich war die Einzige, ja, weil die haben halt ihre Studenten als Freundinnen. Das heißt, die haben in der Seltenheit eine Ausbildung. Du bleibst plötzlich ja in deinem, also sind ähnlich wie ich. Das nennt sich der Unconscious Bias letzten Endes. Mhm. Und das ist auch diese unterbewusste Beförderungen von, ach, die Person, mit der kann ich mich total identifizieren, wir sind voll auf einer Wellenlänge, mit der macht das Spaß, weil die versteht mich, wir gehen zusammen golfen. Die Frau, mit der muss ich plötzlich diskutieren, weil die hat überhaupt nicht meine Grundsätze. Und das ist mir zu anstrengend. Das ist ja de facto das auch, was Ursula von der Leyen so schön in der Podcast-Folge Die Boss zum Beispiel auch gesagt hat, weil die Moderatorin dann halt auch meinte, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich der, ich habe ja keine Partei, mit der ich mich 100% identifizieren kann. Und da sagt Ursula von der Leyen, ja, aber so funktioniert doch Demokratie. Wir diskutieren, wir müssen doch nicht überall einer Meinung sein, wir müssen Kompromisse finden.
Das ist ja der Austausch, ne? Demokratie tut manchmal weh, weil wir genau unterschiedliche Blickwinkel auf Dinge haben. Ne? Das davon lebt ja, von den Unterschieden lebt ja eine Gesellschaft. Ne? Genau. Und gerade auch diverse Teams funktionieren besser, wie oft ich das schon gehört habe, auch von Männern, aber es ändert sich einfach nichts. Ne? Also um jetzt mal wieder auf die Quotenregelung zurückzukommen, wenn ihr schon das feststellt auch, warum handelt ihr nicht danach? Warum macht ihr dann wieder High Five in euren Meetings und alles ist schön und einhellig so?
Ja.
Dafür muss es halt einfach leider dann ein Gesetz geben. Und
genau. Ja. So, kommen wir zurück. Danke. Du bist toll. Ich liebe deine Überleitung. Echt jetzt. Also der Fokus auf die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde bereits in der Weimarer Verfassung 1919 im Artikel 109 Absatz 1 ausgeführt. Das wurde damals aber nur auf die Deutschen. Vor dem Gesetz wurden die Deutschen verpflichtet zur Gleichberechtigung. Also Männer und Frauen hatten hiernach theoretisch grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Ich betone das jetzt gerade so übertrieben, weil eine Frau, die du dann auch gleich nochmal vorstellen willst, wird dann in dem Grundgesetz, wie wir es heute kennen, 48/49 dafür sorgen, dass diese Verpflichtung zu staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten nochmal richtig geschärft wird. Weil, was nämlich das Wie wurde nie erklärt. Das heißt, rein theoretisch, also rein praktisch vor dem Gesetz, waren sie gleichberechtigt, ja, nach staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten. Aber die Frauen haben bis 1919 noch dafür gekämpft, dass sie zum Beispiel Mutterschutz bekommen, 3 Wochen, aber unentgeltlich. Und dass sie eine 8-Stunden-Woche bekommen. Also die hatten noch ganz andere Themen als das, was wir jetzt heute letzten Endes haben. Diese Weimarer Verfassung wurde übrigens von der Nationalversammlung verabschiedet, in der 41 Frauen drin waren. Also dazu gehörten 41 Frauen. Nun darf man aber auch nicht vergessen, dass die Deutschen nochmal erschüttert wurden vom weiteren Weltkrieg, einem Zweiten Weltkrieg. Eine neue Staatsbildung wurde geschaffen. Frauen wurden erstmal dazu gezwungen, in Munitionsfabriken zu arbeiten. Vorher sollten sie nicht arbeiten. Hitler hat ihnen ja auch den Frauentag weggenommen, hat gesagt, ihr kriegt jetzt einen schönen Muttertag, weil ihr seid eine Gebärmaschine. Ich überspitze es jetzt bewusst. Da der Krieg ja bekanntlich viele Opfer gefordert hat.
Ja, ja.
So, dann haben wir 48/49, da hat die Bundesrepublik Deutschland seine Mitbürger zur Gleichbehandlung verpflichtet. Der Parlamentarische Rat übernahm bei der Entwicklung des Grundgesetzes den Artikel 109 Absatz 1 der Weimarer Republik, allerdings auch nicht mehr auf die Beschränkung auf Deutsche, also dass es nur noch für Deutsche gilt. Mhm. Er wurde nochmal markant abgeändert durch die Juristin Elisabeth Selbert. Das wirst du uns jetzt erklären.
Eine der 4 Mütter des Grundgesetzes. Ich finde, ne, also es waren 61 Männer und tatsächlich nur 4 Frauen, die mitgewirkt haben an einer Schaffung des Grundgesetzes und an der Formulierung. Im Übrigen, ganz interessant, eine von ihnen, Helene Weber von der CDU, die älteste dieser 4 Frauen, hat auch an der Weimarer Verfassung mitgewirkt. Und genau, war im Parlamentarischen Rat als Schriftführerin Mitglied des Präsidiums. Und das war ganz interessant. Und Elisabeth Selbert und ihre Parteigenossin, also auch in der SPD, Friederike Nardig, die haben anfangs, also gegen heftigen Widerstand, auch aus den eigenen Reihen, ne, durchgesetzt und diesen auch mit flammenden Reden. Es gibt da übrigens auch einen sehr schönen Film, ich weiß nicht, ob man den noch angucken kann, in der ARD-Mediathek, mit Iris Berben als Elisabeth Selbert. für diese Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dann in das bundesdeutsche Grundgesetz durchgeboxt. Ne?
Und Artikel 3, genau.
Artikel 3, genau, Absatz 2, ja. Was du gesagt hattest. Und
weil der Unterschied auch ist, dass der Staat mehr verpflichtet wird, sich darum zu kümmern.
Genau.
Nur, sie haben natürlich die Rechnung ohne das bürgerliche Gesetzbuch gemacht. Denn im BGB heißt es immer noch, dass nach dem bürgerlichen Gesetzbuch hatte in Ehe und Familie ausschließlich der Mann zu bestimmen. Die Frau durfte nicht einmal ein eigenes Konto führen, auch nicht, wenn sie selbst Geld verdiente. Der Mann konnte ohne ihr Wissen auch bei ihrem Arbeitgeber kündigen, um ihre Berufstätigkeit zu beenden. Selbst in Erziehungsfragen hatte der Mann die alleinige Entscheidungsgewalt.
Da fragt man sich natürlich, warum steht das im Grundgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch kann sich da schön daran vorbeischmuggeln. Weil wie lange hat es gedauert, bis Frauen eigenmächtig einen Arbeitsvertrag unterschreiben durften, ohne ihren Mann zu fragen? Das war doch bis weit in die 70er hinein, oder nicht?
Mhm, ja.
Genaues Jahr weiß ich nicht, aber... oder keine
ich holper einmal ja. schnell über die nächsten Jahre rüber, einfach auch, weil ich finde das als Hintergrundwissen zur Frauenquote extrem relevant. Vor allen Dingen aber auch, wenn man halt bedenkt, Mensch, die Bundesrepublik Deutschland, und wir sprechen gerade nur vom westlichen Teil, wir sprechen nicht vom Ostteil. Mhm. Ja?
Gut, das die waren ja gleichberechtigter,
die Frauen. Ja, in Bezug auf die Berufstätigkeit waren sie gleichberechtigt mit dem Mann, aber ihre zweite Schicht, nämlich die neben der Berufstätigkeit, war bestehend aus Haushalt, Kinder, Einkauf, Weiterbildung und Mitarbeit in gesellschaftlichen Organisationen und betrug häufig 50 Stunden die Woche. Eine Frau in der DDR hatte zwei Schichten und in der Summe 50 plus 40 Stunden, also 90 Stunden Arbeit. Mhm. Na, wenn man jetzt sagt, Haushalt, Kinder, Einkauf, Weiterbildung und Mitarbeit in gesellschaftlichen Organisationen ist auch eine Art Arbeit. Die Gleichberechtigung der Frauen in der DDR war in der Verfassung auch festgeschrieben aus politischen, wirtschaftlichen und demografischen Gründen. Und die Frau wurde uneingeschränkt einbezogen in den Arbeitsprozess und auch investiert. Es wurde investiert in ihre berufliche Qualifizierung. Und während noch 1950 49% der Frauen in der DDR berufstätig oder in einer Ausbildung waren, beliefen sich ihr Anteil 1989 auf mehr als 90%. Ja. Der Anteil der Studentinnen an den Universitäten erhöhte sich übrigens von 25,2% 1960 auf 50,2% 1987. Nur Hausfrauen, wie es ja zum Beispiel in der BRD schick war, gab es kaum.
Ja.
Aber man darf halt nicht vergessen, dass Kind und Karriere für berufstätige Frauen unter anderem durch spezielle sozialpolitische Maßnahmen wie zum Beispiel Babyjahr, Haushaltstag, Frauensonderstudium, staatliche Hilfen bei der Geburt, Betreuung und Erziehung der Kinder möglich war. Aber das Zentrum der politischen Macht,
was da bedeutete,
nämlich die Schaltstellen der SED, das war dem Mann bis zum Schluss vorbehalten. Und so ging es in der DDR trotz vieler Vorteile für die Frauen letztlich nicht um ihre Emanzipation, sondern um die Lösung wirtschaftlicher, politischer und sozialer Probleme des SED-Staates. Ne, es ist ja auch bekannt, dass viele Menschen aus der DDR geflohen sind und ja, die Frauen dementsprechend für den Wiederaufbau nach dem Krieg besonders wichtig waren, dann für den Arbeitsmarkt und die Produktionssteigerung.
Halleluja, sage ich da nur. So.
Ja, und die Bundesrepublik Deutschland war damals ja schon ein demokratischer Staat und Sozialstaat, ja. Und irgendwie wird es mit diesem BGB noch sehr ad absurdum geführt, gerade wenn man sich die Gleichstellung oder Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau anguckt. War es dann doch eher eine Diktatur des Mannes versus Demokratie. Aber gut, wir erinnern uns ja auch an die Lore Maria Pesche-Gutzeit, die in ihrem Buch Selbstverständlich gleichberechtigt auch sehr gute Einblicke gibt, wie die damaligen Verhältnisse waren. Und sie hat auch Protokolle und Sitzungen gelesen, wo sie sagt, welche die Angst vieler Männer vor dem Machtverlust über die Frau offenbarte. Ja. Ja? Weil die Hausfrauenehe war das Leitbild der 50er und 60er Jahre. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre entstand, wie so häufig als ein Teil der Studentenproteste, dann diese Frauenbewegung gegen das Patriarchat. 1957 folgte dann das Gleichbehandlungsgesetz.
Was das bedeutete?
Ja, es wurde so ein bisschen an der Rechtsstellung, also es wurde fortan an der Rechtsstellung der Ehefrau und arbeitenden Mutter gearbeitet. Das heißt, es gab dann in den Folgejahren das Mutterschutzgesetz, das wurde deutlich verbessert und erweitert. Frauen hatten dann die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten durch das Lore, durch das Lex Special Gesetz, Paragraph 92 BGB. 68 war es ein Meilenstein. Beamte, es war ja erstmal nur für Beamte. Und dann später, ich springe jetzt 1975, bekommen Frauen die Erlaubnis, sich bei Ärzten bezüglich der Verhütung zu informieren. Vorher hatten sie die Erlaubnis nicht. Das 1977, genau, gibt es per Gesetz keine klaren Aufgabenverteilung in der Ehe mehr. Vorher wurde es gesetzlich geregelt, dass die Frau den Haushalt zu schmeißen hatte. Ab 77 gab es dann das Partnerschaftsprinzip und auch der Unterhaltsanspruch bei einer Scheidung. 1997 wird der Mutterschaftsurlaub eingeführt und die letzte große Reform der Bonner Republik, damals war ja Hauptstadt Bonn, war 1980 die Gleichberechtigung der Eltern gegenüber der Kinder. Ja. Und es verändert sich.
Das ist auch sehr interessant, Mutterschaftsurlaub, ne? Als wäre das irgendwie ein Spaziergang. Ja. Aber gut, das ist nur am Rande.
Ja, in der westdeutschen Gesellschaft veränderte sich dann sukzessive das Leitbild von der Hausfrau zur berufstätigen Mutter.
Und aber auch, guck mal, berufstätige Mutter, als wären Männer, die arbeiten, auch immer gleich berufstätige Väter. Nein, das sind einfach Männer, die arbeiten. Ja. Und bei Frauen ist, oh, die arbeitet jetzt schon wieder, gerade noch das Kind da. Working Mom, so, ne? Das ist auch ein Stigma.
Diese Frauenbewegung sensibilisierte übrigens dann auch für die antidiskriminierende Sprache, nämlich von der rein männlichen hin zur paritätischen, wie Lehrer und Lehrerin. Mathematiker und Mathematikerin. Weil vorher war es alles nur auf die männliche Form ausgelegt.
Manchmal ist das auch anstrengend, aber ne, es gibt unterschiedliche Sprachgebräuche, auch in unserem Arbeitskontext. Einige, die dann sagen ÄrztInnen und so. Und als ich vorhin einen Auszug dir vorgelesen habe aus dieser Malisa-Stiftung-Studie, da ist es sehr anstrengend zu lesen, aber ich finde, es prägt auch eine Gesellschaft und auch über Sprache wird eine Wahrnehmung geprägt, die mag anstrengend sein, aber ich finde trotzdem interessant, darüber nachzudenken, wie möchte ich das eigentlich handhaben, ne? Möchte ich jetzt, wenn ich von Mehrzahl Lehrer sage, möchte ich nicht doch LehrerInnen sagen oder Lehrer und Lehrerinnen? Das finde ich schon wichtig, sich zumindest damit auseinanderzusetzen und nicht gleich die Augen zu rollen.
Genau, und wenn man sich halt der Historie bewusst ist, dass da eine Diskriminierung stattfindet und stattgefunden hat, dann versteht man, warum eigentlich dieses Innen da hinten dran gekommen ist. Ne? Oder auch, man sagt ja auch, man muss. Warum sagt man nicht Mensch muss? Aber es ist auch männlich geprägt. Oder Herr je, man sagt nicht Frau je. Es ist interessant, also zurück zu den gesetzlichen Gegebenheiten. 1985 unterzeichnet die Bundesregierung im Rahmen der Weltfrauenkonferenz der Vereinigten Nationen in Kopenhagen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Dieses Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau existierte, glaube ich, schon mindestens 10 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und da hat tatsächlich dann erst Deutschland 1985 dann auch unterzeichnet. Kurze Zeit später.
Mein Gott, das hat aber lange gedauert.
Ja, darf man nicht vergessen, 1989 gab es dann die Zusammenlegung der BRD und der DDR mit jeweils 40 Jahren Historie und unterschiedlichen Mentalitäten in Bezug auf die Frau in der Gesellschaft. Auch nochmal eine große Herausforderung. Mhm. Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, dass der Verfassungstext, ja, also der Artikel 3 im Grundgesetz, also genauer genommen Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, 1994 nochmal ergänzt wurde, wo der Staat dazu verpflichtet wurde, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu fördern.
Aha.
Während nämlich...
konkret.
Während Artikel 3 des Grundgesetzes vorrangig den Staat in die Verantwortung zieht, gab es dann 2006 für das Miteinander in der Gesellschaft und Wirtschaft das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, und trat dann 2006 in Kraft. Das bietet nämlich einen rechtlichen Rahmen zwecks Diskriminierungsschutz. Also das AGG umfasst natürlich deutlich mehr Details zum Anwendungsbereich als das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes.
2006, genau. Ja? Okay. Wow.
Ja.
Nun denn, 14 Jahre her. Und dann hat es ja noch mal ein bisschen gedauert, bis... das ist ja alles schön und gut, da steht das nun. Und trotzdem muss man sich dann immer wieder...
Trotzdem gibt es immer noch strukturelle Ungleichheiten, die eine Geschlechterdifferenz ausmachen.
Ne? Equal Pay, ne, als Stichwort. So.
Oh ja, 20% in Deutschland.
Muss man erst Frauen über ein Gesetz in den Vorstand hieven? Mir ist eigentlich eher klar, das ist natürlich, ne, man kann jetzt auch die Frauen nicht aus dem Hut zaubern zum Teil, ne, wenn die nicht da sind.
Du, aber die hängen da alle drunter und dürfen sich halt damit begnügen, in der zweiten Reihe stetig zu tanzen bis zur Rente, ja, weil sie halt nicht in die erste Reihe vorkommen. Es gibt sie. Also das ist halt auch ein Irrglaube, dessen viele Menschen unterliegen, dass es die Frauen nicht gibt, die nicht vernünftig vorbereitet sind für die Aufsichtsratposition oder aber die Vorstandsposition oder aber die Geschäftsführerposition. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele sind Geschäftsführer geworden und haben da irgendwie keine 20-jährige Schulung gemacht, sondern sind dann irgendwie mit dem MBA in die Unternehmensberatung und von der Unternehmensberatung direkt in die Geschäftsführerposition.
Weil ich meine, das wird Frauen ja genauso gehen und dann ist irgendwann diese gläserne Decke da, ne? So, wir haben das Gleiche studiert, dann werden die auch noch schlechter bezahlt, ne? 20%, ich werde bekloppt. Genau. Und Ost und West gibt es ja auch nochmal eine Unterscheidung, aber wir reden ja über Männer und Frauen.
Im politischen System sehen wir natürlich aber, dass unsere Spitzenkandidatin Bundeskanzlerin Merkel von der CDU und die Bundesfamilienministerin Giffey von der SPD existieren und die kritisieren, dass es auch noch zu wenig Frauen in politischen Ämtern gibt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da gucke ich mir doch mal den Bundestag an, wie ist denn da so der Frauenanteil? Mhm. Der liegt bei 31,2%. In der vorherigen Legislaturperiode waren es jedoch 36,5%. Wir haben einen Rückgang an Frauen, am Frauenanteil zu beobachten.
Weil die AfD mehr Männer hat? Oder woran liegt das?
Die AfD hat über, ich glaube, 90% oder 89% Männer.
Dass du diese ganzen Zahlen parat hast, das war jetzt Spekulation, aber ich glaube einfach die AfD so.
Also CDU, CSU hatten Gefälle zwischen Frauen und Männern mit einem Frauenanteil von 20,7%. Scheiße, 20,7%, nicht mal 30.
What?
Ja, die zweitstärkste Partei SPD repräsentiert diese fast mit knapp 43%, das ist gut. Und dann haben wir die Partei AfD, das ist ja die drittgrößte Partei. Passend zum Parteiprogramm würde ich jetzt mal ganz fies behaupten, sind es 11% Frauenanteil.
Das sind dann die Antifrauen.
Seit 2019 gibt es tatsächlich auch in der Politik die ersten Paritätsgesetze in Deutschland. Das war mir gar nicht klar. Seit letztem Jahr gibt es in Brandenburg und in Thüringen das Paritätsgesetz. Und das Gesetz gilt für die Landesparlamente und bezieht sich auf die Listenmandate.
Mhm.
Richtig cool. Und das wird auch weiter diskutiert. Und ich bin ehrlich gesagt auch dafür, dass es für den Deutschen Bundestag eine Frauenquote geben muss. Ja, wir haben natürlich zu guter Letzt mit der ersten deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die ja gerade ihre 15. Jahr feiert, das Jubiläum des 15. Jahres, die seit dem 22. November 2005 amtiert. Dann haben wir Frau Franziska Giffey, die seit dem 14. März 2018 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Merkel 5 ist. Mhm. Und hier nochmal eine kleine Anmerkung. Im Titel des Bundesministeriums wird, glaube ich, besonders deutlich, dass Frauen im Vergleich zu Männern noch nicht gleichgestellt sind. Mhm. Warum müssen sie da explizit nochmal erwähnt werden? Und dann in so einem riesen Potpourri, ja? Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Ja, das kann einen wütend machen, aber es zeigt auch, dass es das offensichtlich noch braucht, weil wir diese Selbstverständlichkeit von Parität eben noch nicht haben in Deutschland.
Und dann haben wir natürlich noch Frau Ursula von der Leyen, die seit dem 1. Dezember 2019 als Präsidentin der Europäischen Kommission wirkt. Davor natürlich eine ganz tolle Karriere gemacht hat, einmal 2009 bis 2013 Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 2013 bis 2019 Bundesministerin der Verteidigung, wo sie, glaube ich, so ziemlich auf weitem Flur eine der wenigen Frauen war.
Die erste Frau, oder? Es gab vorher keine Verteidigungsministerin, genau. Sie war die erste.
Nein. Und das sind wirklich für mich wahre Rockstars der deutschen Politik. Im Jahr 2020 führte das Time Magazine von der Leyen in der Liste der 100 einflussreichsten der 100 einflussreichsten Personen und Angela Merkel ist seit einer Dekade laut Forbes die mächtigste Frau der Welt.
Wow.
Und mit ihnen haben wir paar weibliche Vorbilder in der Politik für unsere weibliche Bevölkerung. Ja? Mädchen werden inzwischen nicht mehr belächelt, wenn sie auf die Frage, na du Kleine, was willst du denn werden, wenn du groß bist, antworten, Bundeskanzlerin. Das war früher der war ein Knall.
Na, heute ist es ja sogar eher so, ich kann mich erinnern, wir hatten das, glaube ich, mal in einer Folge, die Tochter von Sheryl Sandberg hat sie dann gefragt, sag mal Mama, kann man in Deutschland oder kann man überhaupt auch Bundeskanzler werden oder können das nur Frauen? Was ich eine ganz schöne Anekdote fand.
Ja. Und auf der Ebene darüber, nämlich der Europäische Rat, das höchste Entscheidungsgremium, gibt es einen Frauenanteil im EU-Parlament, der sich krass erhöhte auf einen Spitzenwert von 40,4% in der Legislaturperiode 2014 bis 2019, dank Ursula von der Leyen, die nämlich auch in diesem Podcast dann sagte, ja, ich habe immer gesagt, es muss ein Mann und eine Frau mit gleichen Expertenwissen vorgelegt werden. Und manche Länder haben sich schwer getan, unter anderem Deutschland. Mhm. Aber die meisten Länder sind tatsächlich paritätisch vertreten, außer Deutschland.
Ja.
Es gibt noch 2, 3 weitere Länder natürlich, die da nicht paritätisch vertreten sind. Aber wer darauf besteht, der erntet dann auch die Parität.
Ja, da müssen diese Frauen dürfen gerne lauter werden. Also ich finde, Ursula von der Leyen ist auch jemand, die natürlich auch qua ihres neuen Amtes da die Stimme erhebt und sagt so, wir müssen hier, die macht auch fürs Klima den Mund auf, für diverse andere Themen, die eigentlich eher gar nicht so ihrer Partei entsprechen, so sage ich jetzt mal. Und eben auch für die Frauen, so das brauchen wir. Und also hört euch gerne mal die von dir eben erwähnte Folge von Die Boss an.
Die Boss. Und man darf auch dabei nicht vergessen, die EU selber ist ja noch verdammt jung. Mhm. Ja? Die ist erst gestartet 1950 als Europäische Gemeinschaft, die EG, für Kohle und Stahl, für die Basis wirtschaftliche und politische Vereinigung der europäischen Länder zur Sicherung des Friedens, des dauerhaften Friedens. Und daraus entwickelte sich dann ja die Europäische Union 1993.
Wow.
Da wurde die EU erst gegründet. Die ist verdammt jung. Das ist wie so ein Start-up letzten Endes. Oder jetzt nicht mehr Start-up, aber ja, und man muss dazu sagen, jedes dieser einzelnen genannten Gesetze trug zum Empowerment der Frau bei, die sich meines Erachtens aus der Rolle des Haussklaven in eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln konnte und ebenfalls wie ein Mann seine eigenen Ziele verfolgen konnte und auch die eigenen Bedürfnisse, die 4 Säulen des Lebens, ne, genannt aus oder bestehend aus Beruf und Finanzen, Familie und Bekannte, Gesundheit und Fitness und Sinn und Kultur selbst auch gestalten darf.
Ja.
Ja. Und dann in der Wirtschaft natürlich betrachten wir die Unternehmen, die natürlich gerade unfassbar mit diesen Buzzwords, Diversity, Trust, Responsibility umherwerfen und sich um Nachhaltigkeit kümmern und wir müssen diverser werden. Und das wäre schön, wenn es passiert. Und wir sind natürlich patriarchal geprägt und es gibt Frauen wie zum Beispiel Raffaella Rein, Forbes Top 50, Women in Tech, Tichin Onaran, Spiegel-Bestseller-Autorin und CEO von Global Digital Women. Ganz, ganz tolles Unternehmen, die halt sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen zu vernetzen und auch zu fördern und sichtbar zu machen. Dann Janina Kugel, die Aufsichtsrätin und Advisor, Speaker.
Von Siemens, ne?
Genau. Mhm. Dann haben wir Dr. Maria Furtwängler, die auch gerne ihren Doktor weglässt als Schauspielerin, aber ist ja eigentlich auch Ärztin, also hat promoviert und ist Inhaberin der Malisa-Stiftung. Dann haben wir Tina Müller, die ich auch unfassbar toll finde, weil sie sehr viel für das Female Empowerment tut, CEO von Douglas. Und die machen mehr denn je auf die Missstände in den Wirtschaftsunternehmen aufmerksam. Und besonders möchte ich hier auch nochmal die Ich will, also Hashtag Ich will-Kampagne hervorrufen. Und gerade im Stern ist ja auch ein toller Artikel erschienen, ja, ich will eine Quotenfrau sein, wo 40 einflussreiche Frauen halt beschreiben, wie es ist in der Wirtschaft und dass wir noch einen Weg vor uns haben und warum es wichtig ist, eine Quotenfrau zu sein und auch dieses Stigma Quotenfrau einfach damit niederzulegen und zu entkräftigen.
Mhm. Du brauchst halt einfach diese Frauen, die nach wie vor leider ja nun Quotenfrauen sind, ne? Aber hoffentlich werden wir irgendwann in der Sprache auch so weit sein, dass das dieses Wort nicht mehr Not tut, ne? Die einfach dafür kämpfen und auf Dinge aufmerksam werden. Und es gibt auch genug Männer, die in der Wirtschaft aktiv sind und tätig sind, die sich bewusst auch Frauen an ihre Seite holen, weil ihnen bewusst ist, dass dieses Miteinander von Mann und Frau oder auch anderen Diversitäten, ne? Richtig, es muss ja nicht nur Mann und Frau sein, dass das nur bereichernd sein kann.
Ja.
Ne? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass wir diesen Podcast machen und ich eine andere Aufmerksamkeit auch habe, dass es diese starken Frauen oder diese Vorbilder, die weiblichen Vorbilder, dass die Stimmen lauter werden und dass da mehr Frauen...
hätte sich das keiner getraut. Das war ganz witzig. Ich hatte irgendwo auf LinkedIn auch einen Post gesehen, wo eine Geschäftsführerin draufgeschrieben hätte, Und jetzt erinnern wir uns mal an 2010, hätten wir uns da 2010 getraut zu sagen, ich will einmal Hashtag ich will in den Vorstand oder Geschäftsführer werden und ich bin stolz darauf, eine Quotenfrau zu sein. Und da war, das ist ja genau das, Katrin, ich habe auch letztens dich wieder zitiert, wo du auch zu mir gesagt hattest, guck mal, Jacinda ist in der Amtszeit schwanger geworden. Glaubst du, Angela, wenn das, wäre Deutschland bereit gewesen, hätte Angela Merkel das gemacht?
Na, also sie war zu alt zu dem Zeitpunkt, aber es wäre Deutschland wirklich bereit für eine schwangere Bundeskanzlerin? Also ich glaube, man muss erziehen, ne? Mhm. Also England ist zum Beispiel gewöhnt, von Frauen regiert zu werden, ne? Alleine die Queen. Das ist Amerika offensichtlich noch nicht. Wir sind, wir arbeiten ja dran, wir vor allem. Haha. Deutschland ist sehr, sehr lange von einer Frau regiert worden, aber es wäre die bereit für eine sehr junge Frau, die dann im Amt schwanger wird.
Mal schauen.
Weiß ich nicht.
Ja, und relevant finde ich zum Beispiel auch in der Albright, in dem Albright-Bericht, der sich dann einfach nochmal die Geschäftsberichte angeguckt hat und die Corporate Governance-Berichte oder die Websites, dass 55 von 160 Unternehmen sich einen Frauenanteil von 0% im nächsten Jahr auf die Fahne geschrieben haben.
Frauenanteil von 0%?
Genau, in den Vorständen. Und dazu gehört zum Beispiel 1&1, Deutsche Wohnen, Delivery Hero. Dann haben wir noch, wobei Delivery Hero ist irgendwie auch ein bisschen zurückgerudert, HelloFresh, Scout24, Rocket Internet, Foslo, Wacker Chemie. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Branchen. Manche Branchen sind noch sehr traditionell unterwegs und haben noch weniger Verständnis für Frauen.
Das sind Maschinen. Ingenieurswesen, Maschinenbauer und so weiter. Das ist halt immer noch so, dass man da als Frau auffällt und wirklich kämpfen muss. Und
ja, ich meine, letztens hat ein Bekannter von mir auch gesagt, naja, war ich so ein bisschen süß, der ist Paketlieferant und der meinte dann, naja, also Frauen müssen schon derbe Sprüche abkönnen. Und wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie doch einfach zu Hause bleiben. Und dann war er natürlich bei mir in der richtigen Adresse, dann haben wir das schachmatt diskutiert und dann irgendwann meint er so, ja, okay, ja, also Frauen sollten auch respektvoll behandelt werden. So, ja, genau.
Ja, merkst du selber, so hätte ich dann geantwortet. Ne? Es kann doch nicht sein, dass sich Frauen in diese männliche Struktur hineinbegeben müssen, ne? Sondern dass man vielleicht einfach ein bisschen auch von der anderen Seite an die Mittellinie des Spielfelds, um jetzt mal zum sportlichen Fußball zu kommen, dann sich da irgendwo trifft in der Mitte und einfach miteinander spielt und ja, zusammenarbeitet. Aber ja, war das jetzt ein Schlusswort?
Ich finde auch den internationalen, ich würde ganz gerne nochmal auf den internationalen Vergleich rausgehen wollen, weil andere Länder entwickeln sich in der Krise weiter. Wir haben ja einfach Status Quo, ist weiterhin die Krise und ein Teil-Lockdown. Und dann heißt es hier auch in dem Albright-Bericht, nur Deutschland macht Rückschritte. Ja. Ne? Vergleicht man den Frauenanteil in den Vorständen der führenden Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden, in den USA, landet Deutschland auf dem letzten Platz. Und dann gucken wir uns mal USA an, das ist natürlich auch immer noch marginal. Was heißt marginal, aber naja, 28,6% Frauenanteil in den Vorständen der führenden Unternehmen. In Schweden sind es 24,9%, also USA ist führend. Dann gibt es Großbritannien mit 24,5%, Frankreich mit 22,2%, Polen mit 15,6% und Deutschland mit süßen 12,8%.
Das ist doch der Hammer. Ich lese hier auch gerade, im Albright-Bericht steht, zu den 160 Börsenunternehmen, dem aktuellen. Im Krisenjahr haben sogar mehr Frauen als sonst ihr Mandat abgegeben. Also es geht gar nicht so sehr darum, ne, dass die sich nicht zu Wort melden, sondern die gehen einfach weg. Also die, wohin gehen die? Haben die es jetzt noch schwerer? Es ist einfach ein Armutszeugnis. So, das.
Ja. Also interessant finde ich, dass sie in Unternehmensstiftungen vorhanden sein dürfen bei Familien. Ich bin nochmal wieder zurück bei Familienmitgliedern in Machtposition, also kaum weibliche Familienmitglieder in Machtposition. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, 7% weiblich, Mitglieder der Geschäftsführung, 7%, Vorsitzende des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, 10%, Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, 26%. In Unternehmensstiftungen sitzen allerdings in den Gremienmitgliedern dann 52%. Und ich möchte nochmal sagen, weil die Frauenquote 2015 in Aufsichtsräten kam, dort liegt die Quote September 2019, das ist der Bericht auch von der Albright, liegt er bei 31,5%, also leichter Anstieg um 1%. Aber es hat was gebracht, diese Frauenquote. Das heißt, das Soll wurde erfüllt, die gesetzliche Frauenquote für die Aufsichtsräte. Und wenn man sich jetzt die Vorstände anguckt, da ist 9,3% gerade insgesamt, also eine Quersumme aus DAX 30, da liegt der Prozentsatz von Frauenanteil bei 14,7, bei MDAX bei 9,1 und bei SDAX 5,4%. Und die Quersumme davon ist dann halt, oder der Querschnitt ist 9,3%. So, und deswegen brauchen wir da auch eine Quote, damit sich das einfach mal wieder dass sich das einfach angleicht. Und eine gute Repräsentanz auch, weil meistens sind doch Mitarbeiter nicht vorrangig männlich, sondern doch meistens paritätisch verteilt, aber werden nicht repräsentiert innerhalb des Vorstandes und innerhalb der Führung. Das war jetzt sozusagen mein Abschluss. Und Katrin, du möchtest heute singen. Habe ich dich richtig verstanden?
Ach so, ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil unsere HörerInnen vorwiegend junge Frauen sind, sehr junge Frauen, die zum Teil auch noch zur Schule gehen. Ne? Wir haben jetzt über Gesetzgebung gesprochen und natürlich auch über die Arbeitswelt, aber was kann sozusagen die junge Frau, die vielleicht auch noch zur Schule geht oder noch im Teenageralter ist, tun? Sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aber ich glaube, ganz wichtig ist auch mal auf Sprache zu achten. Ne? Ich habe mal irgendwann auch in einer unserer Folgen festgestellt, dass ich manchmal selber diesen Begriff genannt habe, du bist ja ein Mädchen, und habe das zu Jungs gesagt. Ne? Und da wurde mir dann irgendwie bewusst, dass über diese Sprache auch gleichzeitig ein Kleinmachen einhergeht mit dem weiblichen Geschlecht. Und ich glaube, es ist mal interessant zu gucken, an welcher Stelle möchte man, ne, sagt man männliche Formen oder benutzt Wörter, die negativ konnotiert sind im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht. Und da möchte ich euch da draußen gerne einladen, mal so ein bisschen drauf zu achten, auf eine wertschätzende Sprache, auch was Männer und Frauen angeht. Und und jetzt können wir gerne singen. So, das war Amen, Halleluja, frohe Weihnachten. Erstmal möchte ich sagen, Kim, großartig. Ich habe schon gedacht, dass ich viel lerne, aber heute wirklich eine Menge dazu gelernt, gerade was so bestimmte Gesetze und Meilensteine in der Frauenbewegung und Gleichberechtigung in diesem Land angeht. Und ja, also gibt noch viel. Ich möchte mir gerne diese Allbright-Stiftung, diesen Bericht nochmal zu Gemüte führen, um da nochmal selber ein bisschen zu lesen und nachzudenken darüber, was hier in diesem Land schon geschafft wurde und was noch zu schaffen ist. Und mal gucken, was ich selbst dazu beitragen kann. Vielleicht einfach mit diesem Podcast, der natürlich ganz großartig ist und mich wieder mal stolz macht. So. Deine Träne total verdrückt.
Danke auch. Danke auch für die vier Frauen, die du nochmal beim Grundgesetz erwähnt hast, die einen wahnsinnig tollen Beitrag geleistet haben.
Richtig Mütter gut. des Grundgesetzes, gerne mal googeln. Und Elisabeth Selbert ist nun in diesem Film nochmal separat vorgestellt worden. Aber die anderen drei sind natürlich auch wichtig, sich das nochmal anzugucken. Und was singen wir denn jetzt? Stille Nacht, heilige Nacht, würde ich singen.
Fröhliche Weihnachten, ihr da draußen.
Frohe Weihnachten, auch von mir. Stille Nacht, heilige Nacht.
Alles schläft, einsam wacht.
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar.
Ich weiß gar nicht, wie es geht.
Schlaf in himmlischer Ruh.
Schlaf in himmlischer Ruh.
Oh, schön. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Bleibt gesund da draußen. Lasst euch reichlich beschenken oder auch nicht. Einfach zusammen sein, über die Frauenquote diskutieren oder über die Existenz vom Weihnachtsmann. Man weiß es ja nicht, ob es ihn wirklich gibt. Vielleicht ist es auch eine Weihnachtsfrau.
Dö-döm.
Dö-döm, genau. Noch ein paar schöne Tage auch mit frohe Weihnachten. Und
an deine Familie auch.
Ja, bleibt gesund und munter und fröhlich. Und genau, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.